Du hörst einen Beitrag, den Abonnentinnen und Abonnenten von der Republik finanziert haben. Mit einem Abo unterstützt auch du unabhängigen Journalismus.
Die Geburtshilfe in der Schweiz steht unter enormem Kostendruck. Auch darum erleben immer wieder Frauen Gewalt, wenn sie ihr Kind zur Welt bringen. Das soll sich ändern. Wenn die Geburt zum Albtraum wird. Ein Beitrag von Stefanie Müller-Frank, vorgelesen von einer synthetischen Stimme. Als Johanna Luser am Tag nach ihrer Geburt unter der Dusche steht, kommen ihr plötzlich die Tränen und hören lange nicht mehr auf. Dabei schläft ihr Neugeborenes friedlich im Stubenwagen nebenan. Erst da begreift sie, was ihr am Tag zuvor passiert ist. Die haben mir im Spital einfach den Bauch aufgeschnitten, ohne Not. Auch im Wochenbett überrollt sie die Trauer, wenn sie an diesen Moment denkt. Ihre Familie und ihre Freundinnen wollen sie trösten und versichern ihr, dass der Kaiserschnitt bestimmt richtig gewesen sei. Hauptsache, das Kind ist gesund. Johanna Luser schluckt. Sie kennt diesen Satz. Denn sie ist selbst Hebamme. Immer wieder hatten ihr Frauen schockiert von ihrer Geburt erzählt. Aber Luser dachte sich, na, ganz so war es wahrscheinlich nicht. Trotz vieler Jahre Berufserfahrung in einem großen Berner Spital, erst im Schichtdienst, dann als freiberufliche Hebamme, konnte sie nicht glauben, was sie da alles zu hören bekam. Bis sie selbst Mutter wurde. Mehr als jede vierte Gebärende in der Schweiz hat erlebt, dass sie während der Geburt nicht ernst genommen, eingeschüchtert, vernachlässigt oder unter Druck gesetzt wurde, einem medizinischen Eingriff zuzustimmen. Das ergab eine schweizweite Umfrage der Berner Fachhochschule Gesundheit, an der 6000 Frauen teilgenommen haben. Struktureller Druck im Gebärsaal kann zu Gewalt führen. Ungewollte Damm- oder Kaiserschnitte, eine Fixierung der Arme und Beine sowie Eingriffe ohne Betäubung gehören zu den Vorfällen, die die Nationale Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin regelmäßig beobachtet. Sie hat das Problem und mögliche Lösungen in einer Stellungnahme adressiert, die sie kommende Woche publizieren wird und die der Republik vorab vorliegt. Ihre Stellungnahme reiht sich ein in eine globale Debatte zum Thema. Zahlreiche internationale Organisationen wie das Europäische Parlament, das Hochkommissariat für Menschenrechte der Vereinten Nationen oder die Weltgesundheitsorganisation kommen zu dem Schluss, dass in vielen Ländern Handlungsbedarf besteht, um eine respektvolle Geburtsbegleitung sicherzustellen. Um die Betroffenen zu schützen, wurden sämtliche Namen in dieser Reportage geändert. Als Johanna Luser mit 34 schwanger wird, freut sie sich sehr. Schon länger hat sie sich ein Kind gewünscht. Die Schwangerschaft verläuft ohne Komplikationen, also plant die Hebamme, begleitet von einer Kollegin, eine Geburt bei sich zu Hause. Doch dann dreht sich ihr Kind im Bauch. Liegt ein Kind mit dem Becken statt mit dem Kopf nach unten, gilt eine Hausgeburt als Risiko. Die meisten Ärztinnen und Hebammen raten davon ab. 2 Wochen vor dem Entbindungstermin ändert Johanna Luser daher ihren Plan. Sie bittet eine Beleghebamme und eine Gynäkologin aus dem Spital, die beide auf vaginale Geburten in Beckenendlage spezialisiert sind, sie zu begleiten. Einen Kaiserschnitt möchte sie nicht. Vorsorglich packt sie schon mal ihre Tasche für die Klinik. Als die Wehen losgehen, hat sich das Kind wieder in Schädellage gedreht. Einer Hausgeburt steht also nichts im Weg. Johanna Luser richtet sich im Wohnzimmer eine Matte am Boden ein, dazu noch einen Sitzball. Auch ihr Freund ist zu Hause, die Hebamme kommt am frühen Abend dazu. In den Pausen zwischen den Wehen unterhalten sich die drei entspannt. Um die Geburt zu beschleunigen, beschließt die Hebamme nach 2 Stunden, die Fruchtblase zu öffnen. Ein Eingriff, der für sie nicht notwendig gewesen wäre, sagt Johanna Luser. Ich hatte es ja nicht eilig. Ihre Hebamme offenbar schon. Sie musste am nächsten Morgen um 7 Uhr früh auf den Zug, aber das habe ich erst später erfahren. Nach der Blasenöffnung werden die Wehen heftiger, der Muttermund öffnet sich aber nicht weiter. Johanna Luser bittet ihren Freund, ihr ein Bad zur Entspannung einzulassen. Ihre Hebamme dagegen will sofort ins Spital. Die Gebärende hört vor allem einen Satz der Hebamme. Das geht so nicht. Du brauchst jetzt eine Periduralanästhesie, also eine PDA, eine Betäubung vom Becken abwärts. Johanna Luser stimmt zu, obwohl sie sich voller Energie und ausgeschlafen fühlt. Ich war noch lange nicht an dem Punkt, dass ich Schmerzmittel gebraucht hätte. Geburten rentieren nicht. Die Geburtshilfe ist kein Bereich der Medizin, der sich finanziell besonders lohnt, unter anderem aufgrund der personalintensiven Betreuung. Eine Geburt ist, unabhängig davon, ob vaginal oder per Kaiserschnitt entbunden wird, für das Spital im Durchschnitt defizitär. In den Regionalspitälern schließt daher eine Geburtsabteilung nach der anderen, zuletzt in Frutigen im Kanton Bern, Langenthal im Kanton Bern und Muri im Kanton Aargau. Das Argument ist immer dasselbe, die Geburten rentieren nicht. Je länger eine Geburt dauert, desto mehr personelle und räumliche Kapazitäten sind nötig. Für eine Klinik, so kritisiert es die Nationale Ethikkommission in ihrer Stellungnahme, sei der Anreiz daher hoch, eine Geburt zu beschleunigen, ob durch eine Blasenöffnung, den Einsatz von Wehenmitteln oder einen Kaiserschnitt. Bei privat versicherten Personen sei eine interventionsarme Geburt aufgrund des Tarifsystems zudem finanziell weniger attraktiv als ein Kaiserschnitt. Politischer Spardruck und Fachkräftemangel führen zu Personalengpässen in Geburtsabteilungen, was wiederum das Risiko erhöht, dass institutionelle Interessen über dem Willen der Gebärenden stehen. In Spitälern werden zum Beispiel freitags deutlich mehr Kinder geboren als am Wochenende. Das zeigt, Geburten werden nach Möglichkeit so gesteuert, dass die Kinder noch zu Kernzeiten auf die Welt kommen. Eine halbe Stunde, nachdem sie der Empfehlung ihrer Hebamme zugestimmt hat, eine PDA zu legen, findet sich Johanna Luser auf einem Spitalbett wieder, an mehrere Kabel angeschlossen. So viele, dass sie sich nicht mehr allein bewegen kann. Der Katheter mit externer Schmerzpumpe im Rücken für die PDA, Gurte am Bauch, um die Herztöne des Kindes zu überwachen, plus eine Manschette am Oberarm zur Kontrolle, da die PDA den Blutdruck senken kann. Außerdem ein venöser Zugang am Handgelenk, falls ein Wehenmittel nötig wird. Denn durch eine Betäubung werden in der Regel auch die Wehen schwächer. Einen Blasenkatheter, der üblicherweise gelegt wird, damit eine volle Blase das Kind nicht daran hindert, ins Becken einzutreten, erhält sie nicht. Johanna Luser sagt, der wurde einfach vergessen. Mittlerweile ist es 22 Uhr. Die Beleghebamme lässt das Paar allein. Die Gebärende fühlt sich vernachlässigt. Sie würde sich gerne bewegen und aktiv zum Geburtsverlauf beitragen. Aber sie kann nicht selbstständig aufstehen, ohne sich in den vielen Kabeln zu verheddern. Durch die PDA hat sie auch kaum Kraft in den Beinen. Also bleibt sie liegen und wartet. Natürlich hätte ich jemanden rufen können, aber ich wollte nicht kompliziert sein. Um 2:30 Uhr morgens kommt die Ärztin ins Zimmer, macht einen Ultraschall und stellt fest, dass das Kind in Sternguckerposition im Becken liegt, also praktisch mit dem Gesicht nach vorne feststeckt. Johanna Luser weiß, was das heißt. Damit sich ihr Kind in die richtige Position drehen kann, muss sie ihre Blase leeren und sich bewegen dürfen. Für all das braucht sie Hilfe. Ihre Hebamme kommt jetzt wieder dazu und hilft ihr. Als sich ihr Muttermund nach einer halben Stunde im Vierfüßlerstand noch immer nicht weiter geöffnet hat, sind sich ihre Hebamme und die Ärztin einig. Es ginge so nicht, sagen sie zu der Gebärenden, erinnert diese sich, sie stresse ihre Tochter. Man müsse jetzt einen Kaiserschnitt machen. Da gibt Johanna Luser auf. Um 2:55 Uhr kommt ihr Kind per Kaiserschnitt zur Welt. Wollen Sie, dass Ihr Kind stirbt? In der Forschung wird diese Strategie als Dead Baby Card bezeichnet. Keine Mutter will riskieren, ihrem Kind zu schaden.
Wir sind gerade wieder da.
Hallo, ich heiße Adrienne Fichter und ich bin Tech-Journalistin bei der Republik. Ich arbeite für die Republik, weil man da Digitalisierung schon immer als etwas Politisches und Ethisches verstanden hat und weil es so etwas sonst nirgendwo in der Schweizer Medienlandschaft gibt. Wir sind werbefrei und unabhängig. Wir haben keinen Tracker auf unserer Webseite eingebaut. Und unter republik.ch/hallo kannst auch du ein Abo lösen.
Die Nationale Ethikkommission verweist darauf, dass diese Form des moralischen Drucks eine Ausübung psychischen Zwangs darstelle, insbesondere wenn die vorhandene Informationsasymmetrie ausgenutzt wird, um die Gebärende durch Übertreibung der Risiken für das Kind zu einer Einwilligung in eine nicht zwingend indizierte Intervention zu bewegen. Das vorrangige Ziel einer Fachperson ist es natürlich, dass Mutter und Kind überleben, also gesund aus einer Geburt hervorgehen. Die Stellungnahme der Nationalen Ethikkommission betont, dass Gewalt oft ohne böse Absicht entsteht. Konkret heißt das, auch die Hebammen und Ärztinnen stehen bei Geburten unter enormem Druck. Ich muss ständig abwägen, sagt Nora Baumgartner. Halte ich mich exakt an die Vorgaben? Höre ich auf die Frau oder schaue ich auf das Kind? Seit 4 Jahren arbeitet die 34-Jährige als Hebamme an einem Privatspital. Sie will, dass die Frauen, die sie begleitet, eine Geburt nach Wunsch erleben. So jongliert sie aktuelle Richtlinien, Anweisungen der Ärzte und die Bedürfnisse der Gebärenden. Mit der Folge, dass sie sich oft in einer rechtlichen Grauzone bewegt. Ich weiß, wenn jetzt etwas passiert, dann hänge ich. Im Zweifelsfall macht die Hebamme daher lieber mal eine vaginale Untersuchung zu viel, um sicherzugehen, dass die Geburt vorangeht und um einem medizinischen Eingriff vorzubeugen. Oder sie besteht auf ein CTG zur Überwachung der Herztöne des Kindes. Auch wenn die Gebärende dafür jeweils 20 Minuten auf dem Rücken liegen muss, weil sie die Herztöne sonst nicht ableiten kann. Denn das Spital schreibt genau vor, wie oft und wie lange eine Hebamme ein CTG schreiben muss. Ich habe immer Angst vor einem Gerichtsfall, dass ich meine Berufslizenz verliere, ins Gefängnis muss, mein Leben kaputt ist. Falls es zu einer Klage kommt, muss dokumentiert sein, dass alles unternommen wurde, was die jeweiligen Leitlinien der gynäkologischen Fachgesellschaften vorgeben. Die Angst vor Haftungsklagen könne dazu führen, so die Nationale Ethikkommission, dass die Geburtshilfe in der Schweiz vor allem medizinische Risiken minimiere, statt sich auf die Selbstbestimmung der gebärenden Person und die Gesundheit des Kindes zu konzentrieren. Zu den Handlungsempfehlungen für Fachpersonen zählt zum Beispiel, dass eine Frau in der Eröffnungsphase nur alle 4 Stunden vaginal untersucht werden soll, um festzustellen, ob die Geburt vorangeht. In der Praxis finde dagegen oft alle 2 Stunden routinemäßig eine vaginale Untersuchung statt, sagt Nora Baumgartner. Immer wieder berichten Frauen, dass man sie vorher nicht gefragt habe. Dabei ist der Nutzen einer so häufigen Intervention nicht belegt und wird von manchen Gebärenden als schmerzhaft erlebt. Jede medizinische Maßnahme während der Geburt erhöht zudem das Risiko für eine weitere. Werden zum Beispiel die Wehen künstlich eingeleitet, erfolgen sie oft viel heftiger und ohne Pausen. Manche Gebärenden erleben durch die Medikamente einen regelrechten Wehensturm. Aufgrund dieser starken Schmerzen wird dann häufig eine PDA nötig, was wiederum dazu führen kann, dass sich die Frau nicht bewegt, die Geburt stagniert und das Kind im Becken festsitzt. Einige Studien zeigen, dass eine eingeleitete Geburt im Vergleich zum natürlichen Wehenbeginn das Risiko für einen ungeplanten Kaiserschnitt verdoppelt. Interventionskaskade nennt sich das in der Fachsprache. Auf der anderen Seite können gewichtige medizinische Gründe für eine Einleitung vorliegen. Wenn das Kind nicht mehr wächst zum Beispiel oder nicht mehr ausreichend Fruchtwasser vorhanden ist. Ebenso kann eine PDA Frauen dabei unterstützen, ihr Kind doch noch vaginal zur Welt zu bringen, wie sie es sich gewünscht hatten. Einer Gebärenden, trotz ihrer ausdrücklichen Bitte, eine PDA vorzuenthalten, stellt laut Nationaler Ethikkommission ebenso eine Verletzung grundlegender Rechte dar. Im Schichtdienst unterstützt Nora Baumgartner Frauen, die von einer niedergelassenen Gynäkologin für die Geburt ihres Kindes an der Privatklinik angemeldet werden. Entweder, wenn die Wehen eingesetzt haben, nach einem Blasensprung oder selten auch nach einer Kontrolle in der Praxis. Immer wieder spürt die Hebamme, dass ihr Paare mit Misstrauen begegnen oder unrealistische Vorstellungen haben, wie eine Geburt abläuft. Oft hätten sie im online bereitgestellten Geburtsplan willkürlich Sachen wie auf einer Speisekarte angekreuzt, die in der Praxis überhaupt nicht kompatibel seien, manchmal sogar gefährlich. Kein Wunder, dass sie dann nachher enttäuscht sind, sagt Nora Baumgartner. Aber das hängt nicht automatisch mit Gewalt zusammen. Geburt sei nun mal ein brachial animalisches, krasses, lebensveränderndes und teilweise auch lebensgefährliches Ereignis. Die niedergelassenen Ärztinnen kommen erst dann zur Geburt ins Spital dazu, wenn die Hebamme sie ruft. Bis dahin tauscht sich Baumgartner am Telefon mit ihnen aus. Oft muss sie dabei selbst entscheiden, ob sie den Arzt schon hinzuziehen sollte oder noch abwarten kann. Das ist eine große Verantwortung und je nachdem auch eine große Belastung. Am Abend und in der Nacht muss sie zusätzlich noch Essen warm machen, Material nachfüllen und ihre Dokumentationen schreiben, und wenn mehrere Frauen aufs Mal gebären, zwischendurch auch noch den Gebärsaal putzen. Diese Zeit fehlt ihr wiederum, um die Frauen eins zu eins zu betreuen. Wir spüren den Druck, unter dem das Spital steht. Ich denke, die Krankenkassen haben einfach zu viel Macht. Früher sollte die Hebamme die Armbänder der Frauen nach Leistungsdifferenz markieren. Allgemein, halb privat, privat. Sie weigerte sich. Heute kennt sie Spitäler, in denen Frauen aus Abrechnungsgründen nach Mitternacht eintreten müssen. Nora Baumgartner fällt auf, dass es vor den Schulferien gehäuft zu Einleitungen komme. Manchmal zweifelt sie dann an der Indikation. Du hast den Bauch in der Hand und da ist so viel Fruchtwasser drin, dass du denkst, abnehmendes Fruchtwasser? Im Ernst jetzt? Aber da sie selbst keinen Ultraschall machen kann, den Schwangerschaftsverlauf nicht mitverfolgt hat und auch nicht in der Praxis dabei war, kann sie die jeweilige Entscheidung der niedergelassenen Gynäkologinnen letztlich nicht beurteilen. Als sie die Indikation einmal am Telefon hinterfragt, droht ihr der Arzt, so erinnert sich die Hebamme, das Kind könne sterben, sollte sie die Frau jetzt nicht einleiten. Aber da sie eh schon mehrere Gebärende gleichzeitig betreute, entscheidet sich Nora Baumgartner in diesem Fall dagegen. Auf eigenes Risiko. Zu ihrem Glück geht alles gut. Pathologisierung der Geburt. Spitalgeburten nahmen nach Ende des Zweiten Weltkriegs europaweit zu und sind seit den 60er Jahren die Norm. Die Abläufe waren stark standardisiert. Frauen wurden quasi narkotisiert, mussten in Rückenlage auf dem Bett gebären und die Neugeborenen wurden nach der Geburt von der Mutter getrennt. Dafür konnte durch medizinische Eingriffe die Säuglings- und Müttersterblichkeit in der Schweiz bis in die 2020er kontinuierlich reduziert werden. Noch heute wird jede Schwangerschaft als Risikoschwangerschaft bezeichnet, die mit einem rein statistisch erhöhten Komplikationsrisiko einhergeht, also unabhängig davon, ob im Einzelfall tatsächlich ein medizinischer Hinweis auf Komplikationen vorliegt. Darunter fallen beispielsweise alle schwangeren Frauen über 35, Mehrlingsschwangerschaften oder eine Schwangerschaft nach einem Kaiserschnitt. In der Schweiz gelten daher bis zu 50% aller Schwangerschaften als Risikoschwangerschaften. Das Problem dabei, eine Risikoschwangerschaft wird nicht nur mehr überwacht, sondern es wird meist auch mehr interveniert. Einer Frau ab 40 wird zum Beispiel generell eine Einleitung am errechneten Geburtstermin empfohlen. Aber auch bei einer regulären Schwangerschaft müssen 24 Stunden nach einem Blasensprung die Wehen künstlich eingeleitet werden, um das Risiko eines Infekts zu verhindern. Eine künstliche Einleitung kann jedoch zu einer PDA führen, bei der der Muttermund regelmäßig vaginal untersucht werden muss, wodurch auch das Risiko für einen Infekt erheblich steigt, den man eigentlich durch die Einleitung nach einem Blasensprung verhindern wollte. In den letzten 10 Jahren stieg die Zahl der Geburtseinleitungen und Entbindungen unter Periduralanästhesie deutlich an. Mittlerweile wird jede dritte vaginale Geburt künstlich eingeleitet und jede zweite findet unter PDA statt. Je größer eine Entbindungsstation, desto höher ist der Anteil an Geburtseinleitungen. Die Nationale Ethikkommission verweist darauf, dass der relativ hohen Rate medizinischer Untersuchungen und Interventionen keine entsprechende Verringerung der gesundheitlichen Risiken von Mutter und Kind mehr gegenüberstünden und stellt eine Tendenz zur Pathologisierung von Schwangerschaft und Geburt fest. Eine individuelle Risikoabwägung dagegen kostet Zeit und setzt voraus, dass die Fachpersonen auch der Kompetenz der Gebärenden vertrauen. Das Gefühl, bei der Geburt zu versagen. Vor jeder medizinischen Intervention müssen Ärztinnen, Hebammen und Betreuungsfachpersonen bei der Gebärenden ihre Zustimmung einholen, auch in einem medizinischen Notfall. Eingriffe ohne Einwilligung sind nur erlaubt, wenn die gebärende Person urteilsunfähig ist. Zeitdruck, Personalengpässe oder logistische Gründe gelten nicht. Ein gegen den Willen der urteilsfähigen Frau durchgeführter Eingriff zum Schutz des Fötus würde eine Körperverletzung darstellen, heißt es in der Stellungnahme der Nationalen Ethikkommission. Viele der dokumentierten Rechtsverletzungen, hält die Nationale Ethikkommission fest, seien nicht so sehr Ausdruck individueller Übergriffe, sondern verwiesen auf eine tiefer liegende, oft geschlechtsspezifische Problematik. Gebärende erleben immer wieder, dass ihre Schmerzen nicht ernst genommen werden und ihnen die Kompetenz abgesprochen wird, die Vorgänge in ihrem Körper einordnen zu können und darauf basierend Entscheidungen zu treffen. Diese Praxis macht unseren gesellschaftlichen Umgang mit dem weiblichen Körper deutlich. Eine Frau wird im Kontext der Geburt als irrational und potenziell gefährlich betrachtet, selbst für ihr eigenes Kind, weshalb man offenbar glaubt, diesen Prozess kontrollieren zu müssen. Die Nationale Ethikkommission fordert daher, dass Fachpersonen konsequent über die Rechte gebärender Personen sowie über genderspezifische Aspekte aufgeklärt und dazu ausgebildet werden. Statt einer neuen Strafnorm sollten interne Richtlinien in den Spitälern erarbeitet und durchgesetzt werden. Zudem müssten Beschwerdemechanismen zur Verfügung stehen, damit institutionelle Missstände adressiert und verändert werden könnten. Darüber hinaus sei eine kontinuierliche Begleitung von der Schwangerschaft über die Geburt bis zum Wochenbett wünschenswert. Der Einsatz von Beleghebammen, so die Empfehlung, ist deshalb einem System mit Schichtwechsel vorzuziehen. Im Kanton Bern bekommt eine selbstständige Hebamme allerdings gerade mal 450 Franken Entschädigung für 5 Wochen Pikettdienst und muss dafür Tag und Nacht bereitstehen, bis die Geburt losgeht. Natürlich hätte ich mich gegen all die Eingriffe wehren können, sagt Johanna Luser heute. Ihre Tochter ist jetzt 2,5. Aber ich wollte mich ja nicht mit jenen anlegen, von denen ich abhängig bin. Die Geburt macht ihr schmerzhaft bewusst, wie sie als weiblich sozialisierte Person in solchen Situationen tickt. Wie sehr sie auf das Fachwissen anderer vertraut, statt auf ihre eigene Erfahrung als Frau und Hebamme. Dass es ihr wichtiger ist, keine Umstände zu machen, als für sich einzustehen. Und wie selbstverständlich es sich anfühlt, nicht gefragt zu werden. Nach der Geburt schämt sie sich doppelt. Ihr Körper hat versagt. Und sie selbst hat es nicht geschafft, sich zu wehren. Viele Frauen denken, sie seien selbst schuld, wenn sie nicht natürlich gebären konnten. Was auch daran liegt, dass in den sozialen Netzwerken die Geburt oft romantisiert wird. Lange fällt es Johanna Luser schwer, das, was ihr widerfahren ist, als Gewalt unter der Geburt zu bezeichnen. Eine Vernachlässigung oder Manipulation kommt ja sehr still daher, nicht gewalttätig. Die Ärztin gibt hinterher als Indikation für den Kaiserschnitt an: Kopf-Becken-Missverhältnis. Nach der Geburt ihrer Tochter entscheidet sich Johanna Luser gegen ein Nachgespräch mit ihrer Beleghebamme und der Ärztin. Ich weiß ja, wie solche Gespräche im Spital laufen, sagt sie. Die Fachpersonen würden der Frau nochmal erklären, warum diese und jene Maßnahme notwendig gewesen sei. Aber dass man ihr wirklich zuhört, wie sie die Geburt erlebt hat und gemeinsam überlegt, wie es hätte besser laufen können, dafür ist weder Raum noch Zeit. Stattdessen macht sie eine Psychotherapie und stößt auf ein altes Muster bei sich, das viele weiblich sozialisierte Personen kennen. So oft wurde ihnen die eigene Wahrnehmung abgesprochen, dass sie denken, andere wüssten es besser als sie. Selbst bei der Geburt der eigenen Kinder. Spätestens dann, wenn sie mit dem Neugeborenen allein zu Hause sind, wird von Müttern dagegen erwartet, dass sie auf einmal alles selbst entscheiden. Was gebe ich dem Kind zu essen? Gehe ich jetzt zum Arzt, wenn es Fieber hat oder nicht? Was ist wirklich wichtig? Natürlich hätte ich sofort einem Kaiserschnitt zugestimmt, wenn es nicht anders gegangen wäre, sagt Johanna Luser. Aber die haben null gekämpft. Es sollte einfach so schnell wie möglich über die Bühne gehen. Bis heute fühlt sich die 39-Jährige um eine existenzielle Erfahrung betrogen, wenn sie an die Geburt ihrer Tochter zurückdenkt. Oder wenn sie überlegt, nochmal ein Kind zu bekommen. Ich verstehe jetzt, wieso Frauen allein gebären, sagt sie. Und das, obwohl sie selbst Hebamme ist.